HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner. Gastgeberin ist Natascha Pflaumbaum. Herzlich willkommen, Frau Baumgartner. Hallo.
Vielen Dank. Hallo, Frau Pflaumbaum. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie singen die Fricka, Sie singen die Amme, Sie singen die Prinzessin Eboli, Sie singen Strauß, Mahler, Wagner. Diese Musik liegt Ihnen so in der Stimme, habe ich den Eindruck, dass man Sie fast nachts wecken könnte und Sie würden einen mit Frickas Worten begrüßen. Sie singen an der Oper Frankfurt und gerade sind Sie auch zu hören in Richard Strauss' Capriccio und in Verdis Troubadour. Aber jetzt, in diesem Moment, kommen Sie eigentlich gerade aus London. Aus welcher Welt hole ich Sie gerade ab?
Also Sie holen mich gerade aus Wagners Welt und zwar habe ich in London mit meinem Coach die Kundry aus Parsifal vorbereitet. Das ist eine Rolle, die jetzt in Antwerpen ansteht.
Sie haben einen Coach in London?
Nein, mein Coach kommt sogar aus New York und normalerweise treffen wir uns per Skype, also per Internet. Aber er arbeitet für die jungen Young Artists Programm vom Royal Opera House und da habe ich die Chance, dann ihn in London auch live zu treffen.
Und Coach heißt, das ist Ihr Gesangslehrer?
Genau,
oder macht er mehr?
Nein, das ist mein Gesangslehrer. Genau.
Und wie geht das über Skype?
Das geht eigentlich ganz gut, wenn man sich persönlich auch kennt und der Mann hat ein sehr, sehr gutes Ohr und mittlerweile ist die Technik ja so gut, dass es funktionieren kann.
Und wie oft besuchen Sie ihn in London?
Er kommt alle 2 Monate, vielleicht 3-mal im Jahr circa.
Die Kundry, bislang sind Sie auf Wagner zwar schon abonniert, aber auf die Fricka und das ist jetzt eine neue Welt, die sich für Sie eröffnet.
Kundry wird sicher ein Meilenstein sein, weil schon als Figur ist sie sehr schillernd und auch vom Sängerischen her.
Haben Sie Angst davor?
Ich habe immer Angst vor einer großen neuen Partie, jedes Mal.
Aber wir wollen auf Wagner gleich zu sprechen kommen, weil das einfach so ein großes Thema ist, dass wir es hier nur mal kurz antippen. Denn Sie sind ja Wagner-Sängerin in Bayreuth. Was treibt Sie noch gerade musikalisch um?
Also Verdi und Strauss treiben mich immer um. Also Strauss ist einfach wunderbar. Die Amme ist eine meiner absoluten Lieblingspartien. Nebenbei bereite ich auch noch ein Liedprogramm vor für einen großen Liederabend im Juni in Frankfurt mit Brahms, Mahler, Strauss.
Und Sie singen in Frankfurt?
Genau, ich bin fest an der Oper im Ensemble.
Ist das was Gutes für Sie?
Wunderbar, ja, sehr gut.
Und die letzte Geschichte war gerade Capriccio mit Frau Fassbender, gell?
Richtig, ja. Das war eine tolle Arbeit, weil ich meine, Frau Fassbender ist für mich natürlich ein Idol. Ich war ganz früh bei ihr auf einem Meisterkurs, da habe ich gerade vom Sopran zum Mezzosopran gewechselt und bin auch hier und da zu ihr einfach hingefahren. Und sie ist auch eine ganz tolle Gesangslehrerin und natürlich eine sehr gute Regisseurin, die die Sänger einfach kennt und weiß, wie wir arbeiten.
Wollen wir mal ein bisschen was hören, nicht aus dieser Produktion, sondern aus einer älteren Produktion, und zwar Frau ohne Schatten von Richard Strauss, da singen Sie die Amme. Das war der Beginn der Oper Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss, die Amme und gesungen von Tanja Ariane Baumgartner. Frau Baumgartner, wenn wir das so oder Sie das so hören, memorieren Sie den Text auch? Sind Sie sofort da drin oder ist das schon ganz weit weg wieder von Ihnen? Das war eine Produktion aus dem Jahr 2015.
Nee, da kommen sofort alle Gefühle, die man auf der Bühne hat, sofort wieder. Also inklusive wackeliger Knie manchmal. Das kommt in einem Schlag wieder. Also ich finde es auch ganz schwer, die eigenen Aufnahmen anzuhören.
Wackelige Knie?
Ja, doch. Klar, gerade direkt am Beginn, weil der Beginn ist recht kompliziert, musikalisch und zum einen auch technisch, weil der sofort sehr stark runtergeht, sehr tief runtergeht und dann gleich wieder hoch.
Und Sie gehören auch zu denjenigen, die Ihre Stimme nicht so gerne selber hören?
Ich höre mich zwar viel, also ich höre viel meine Coachings an, aber so das Endprodukt, da ja, habe ich immer ein bisschen Vorbehalte dann.
Weil das dann vorbei ist und weil das Machen mehr Spaß macht als das Produkt, dann am Ende zu begutachten?
Weil man auch nichts mehr korrigieren kann, weil man das dann einfach hat. Es ist kein Prozess mehr. Es ist jetzt einfach in Stein gemeißelt sozusagen.
Und es ist aber auch beim Singen so, finde ich, noch viel, viel stärker als bei anderen Künsten beziehungsweise beim anderen Musizieren, dass diese Zufriedenheit mit sich selber weniger eintritt. Weniger. Also man kann bei anderen Dingen schneller checken, jetzt bin ich zufrieden mit mir, weil bestimmte Parameter erfüllt sind. Aber beim Singen ist es extrem differenziert, weil das innere Hören ja anders ist als das äußere Hören. Und das kann dann manchmal einen ziemlichen Schock darstellen, weil man sich das ja innerlich auch schön hört, ne?
Richtig, das kann. Also da gibt es eine Diskrepanz. Aber manchmal finde ich auch, das persönliche Wahrnehmen der Vorstellung kann wirklich schön sein und der Zuhörer bekommt es genauso mit. Aber dann auf Band oder so denkt man, ja.
Übermittelt okay. Sich nicht.
Ja, genau.
Sie haben die Amme gesungen. Was ist denn das für eine Figur? Ich frage die Frage nicht, dass Sie die als mal interpretieren, sondern einfach um einzukreisen, was sind das für Figuren, die für Ihre Stimme da sind, oder?
Also meine Stimme, das hat oft diese Mütter, Ammen, etwas gebrochene Frauen. Meistens begehen sie irgendein Verbrechen noch. Oder was als Verbrechen angesehen wird, was aber von der Person selber oft überhaupt nicht als Verbrechen angesehen wird, sondern aus einer sehr, sehr guten Motivation kommt, nämlich in dem Fall ihre Kaiserin zu schützen.
Das sind einmal diese mütterlichen Typen, aber das sind auch immer sehr emanzipierte Typen. Auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt mal die Fricker sehen zum Beispiel, oder Hosenrollen. Also sie singen immer die starke Frau.
Genau, ich singe die starken Frauen und ich finde das auch ganz, ganz toll. Und ich finde auch, die müssen aus dieser Ecke der Ammen oder Nichtschönen oder Alten raus. Also das sind tolle, starke Charaktere. Und
was sind Ihre Lieblinge oder die Ihnen besonders nahe stehen? An wen denken Sie sofort?
Okay, also Eboli auf jeden Fall ist eine meiner Lieblingspartien oder hat mich auch über lange Jahre begleitet und wird mich sicher wieder begleiten. Die Amme kommt natürlich dazu. Ortrud, wobei mit der am Anfang hatte ich wirklich meine Probleme, weil die war so bitterböse, dass ich den Zugang nicht fand und die Rechtfertigung, so böse zu sein, für mich erstmal nicht gefunden habe. Und das brauche ich irgendwie, um die richtig singen zu können. Ich denke auch, dass Kundry eine meiner Lieblingsfiguren werden wird.
Wie gehen Sie die an?
Für mich ist immer wichtig, woher kommt die Motivation, das zu tun, was sie tun? Und da finde ich, braucht man, also bei Ortrud war das so ein Prozess, da habe ich es am Anfang überhaupt nicht verstanden, bis mir dann eine Dirigentin sagte, lies doch mal The Mists of Avalon und geh in diese Welt. Und dann wurde mir klar, woher die Frau wirklich kommt und was sie antreibt.
Echt so weit geht das, dass Sie quasi auch Literatur drumherum lesen, um zu verstehen, in was für einem Setting diese Figur situiert ist? So?
Ja, vor allem bei diesen Wagner-Figuren, die so komplex einfach sind.
Also da denke ich ja die ganze Zeit nur an Psychoanalyse und an Sigmund Freud. Also ich leg die eigentlich komplett auf eine Couch und versuche zu verstehen, woher das Böse kommt, das Gespaltene kommt, aber auch die Stärke gerade in der Afrika. Also das, finde ich, kann man auch gut machen, weil ich den Eindruck habe, dass Richard Wagner im Prinzip die Psychoanalyse antizipiert hat. Ja. Also er hat vieles in Musik formuliert, was dann am Ende Sigmund Freud ausformuliert hat in seiner Theorie.
Nee, aber wäre schon auch meine Richtung. Und dann finde ich aber auch interessant immer diese männliche Draufsicht. Denn in der Regel sind ja auch die Komponisten Männer und das versuche ich manchmal für mich eigentlich ein bisschen rauszunehmen.
Was meinen Sie damit?
Also wenn dann irgendwie eine Stigmatisierung passiert oder sie halt nur böse ist oder sowas, dann versuche ich das ein bisschen zu brechen.
In dem Spiel oder diskutieren Sie das dann auch mit dem jeweiligen Regisseur?
Beides.
Haben Sie ein konkretes Beispiel? Also versuchen Sie die Frauen weicher zu machen oder weiblicher zu machen?
Ich versuche sie meistens weicher und weiblicher zu machen, ja. Und vor allem auch die Erotik einfließen zu lassen, die ja denen meistens aberkannt wird.
Inwiefern?
Ja, ich meine, die Amme ist ja absolut, sagen wir, asexuell. Mhm. Ortrud, weiß ich auch nicht, ob man ihr das jetzt so zuspricht. Kundry, klar, da ist das drin.
Fricker ist auch ein Mannweib.
Richtig, ja. Und das ist doch mal, das muss eine begehrenswerte Frau gewesen sein, denn sonst hätte Wotan sie nie geheiratet.
Und sonst hätte sie auch nicht diese Macht.
Ja, absolut.
Denn die hat sie sich sicherlich auch durch bestimmte Vorzüge verschafft.
Das denke ich auch und das kommt ganz selten zum Tragen.
Die Weiblichkeit, Sie haben das jetzt eben in Erotik übersetzt, ist etwas, was auf der Bühne insgesamt fehlt, finden Sie das?
Nein, nein, absolut. Also das kommt schon. Aber ich finde, bei diesen Figuren vergisst man es oft.
Und glauben Sie, dass das eine bestimmte, dass das nur auf diese Figuren bezogen sind in Ihrem Rollenfach, dramatischer Mezzosopran, um sie so stark zu, als starke Frauen zu prononcieren, dass man einfach bestimmte weibliche Charaktereigenschaften abspaltet?
Ja, ich glaube schon, sonst wären sie ja zu mächtig. Also wenn sie das dann auch noch hätten, diese starke Weiblichkeit, dann wären sie eine so eine Überfrau. Ich glaube, das wäre zu viel.
Ist das sozusagen, sind das die Nachteile ihres Fachs?
Das sind absolut die Nachteile meines Fachs. Also wir bekommen selten den Tenor zum Heiraten und wir haben oft die graue Perücke an der Mutter oder Amme.
Wir haben ein bisschen über Ihre Rollen gesprochen. Etwas, was sehr schön für Ihre Stimme passt, ist Musik von Gustav Mahler, haben Sie mir gesagt. Das ist für Sie eine Ohrenweide, oder?
Ja, Mahler hat halt den Vorteil, Mahler sitzt absolut in der Mitte einer Mezzostimme. Da, wo wir die meisten Farben machen können, da, wo man auch mal, ich sage jetzt mal, einen Ton ungestützter singen kann. Und der klingt eben auch als Farbe wunderbar. Und das ist so der ganz große Farbtopf zum Malen.
Als Vorschlag haben Sie das klagende Lied und wir beide haben gesagt, als wir den Titel gehört haben, war uns das gar nicht so bewusst, dass, oder kannten wir das gar nicht so, oder? Ich muss es zugeben, aber das klagende Lied von Gustav Mahler, da haben Sie auch alt gesungen, gell?
Genau, da habe ich den alt gesungen und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich kannte es vorher. Ich habe es vorher nie live gehört.
Das klagende Lied von Gustav Mahler, gesungen von Tanja Ariane Baumgartner. Sie hören HR2 Kultur, den Doppelkopf. Frau Baumgartner, das ist noch gar nicht so alt, diese Aufnahme, oder?
Nein, das war ein Konzert in Wien im Konzerthaus im Dezember 2016.
Und das klagende Lied, hatten wir vorher schon gesagt, kannten wir beide gar nicht so, aber es ist eine typische Malermusik.
Richtig, eine sehr typische Malermusik, ja, wie
Sie
man gerade gehört hat.
Als Altistin eingekauft?
Richtig, ja. Bei Mahler singe ich immer den Alt.
Mahler liegt Ihnen ganz besonders oder mögen Sie sehr? Gibt es Vorbilder?
Also auf jeden Fall Ann-Sophie von Otter. Auch wenn es natürlich eine andere Stimme ist als meine, aber ich finde, die hat unglaublich schöne Mahlerlieder eingespielt mit Klavier.
Das verwundert mich gerade. Ja, ehrlich?
Ja.
Ann-Sophie von Otter,
ja.
Ist ein Vorbild oder eine Stimme, die Sie mögen?
Also ein künstlerisches Vorbild für Mahler auf jeden Fall.
Gibt es überhaupt große Vorbilder oder hat man die gar nicht so?
Oh doch, ja, ja. Also bei mir sind es vor allem die alten Sängerinnen.
Warum?
Ich finde einfach diese Art zu singen, die erscheint mir manchmal besonders richtig einfach, wie früher, sehr viel früher gesungen wurde. Also eine Ebbestiniani im Italienischen, auch noch natürlich Cossotto, im Deutschen Martha Mödel, ja.
Besonders richtig, meinen Sie von der Klangästhetik oder vom Gesangsstil, also so wie Töne angesprochen werden?
So wie Töne und Obertöne gesungen werden.
Wenn ich mal eine ganz offene Frage stellen würde, was liegt Ihrer Stimme? Was würden Sie sagen, spontan?
Also spontan, meine Stimme liebt's, hoch und tief zu gehen. Also was sie weniger mag, ist einfach irgendwo nur so in der Mitte zu bleiben. Aber wenn es hoch geht und wenn es tief geht und das möglichst im Wechsel, dann fühlt sie sich wie ein Fisch im Wasser.
Ui, das ist aber, diese Extreme sind für andere gerade eine große Herausforderung, oder?
Richtig, ja.
Haben Sie absolutes Gehör?
Nein, aber ich habe so, irgendwann kommt so eine Art absolutes Gefühl.
Und war Ihnen das schon immer klar, dass Sie die Extreme mögen?
Also als Typ sicher, wobei begonnen habe ich ja als lyrischer Sopran und da habe ich ganz schön die Schöpfung und diese schönen Sachen gesungen. Das war mir überhaupt nicht so klar, dass die Stimme in diese Richtung gehen würde. Also das war mir völlig fern. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Zeit, ehe sich diese Welt einem erschließt, diese
doch. Wie passiert das denn, wenn man vom lyrischen Sopran plötzlich dramatischer Mezzo wird? Wer entscheidet das denn für einen?
Also ich habe Koloratur gesungen und irgendwann habe ich bemerkt, ach, es war an manchen Tagen einfach sehr schwer, an anderen Tagen ging es, die hohen Töne waren da. Aber diese ständige, in der höheren Tessitur zu singen, höheren Lage, war für mich doch sehr anstrengend. Und dann kam mal ein Pianist zu mir und meinte, ach, sing doch mal eine Weile Mezzo, einfach in einer gemütlicheren, auch deiner Sprechstimme näheren Lage und guck mal, was sich entwickelt.
Und das ist das nicht auch ein kleines Eingeständnis von Nicht-Können, weil man denkt, hups, ich komme jetzt gar nicht mehr so hoch? Ist das Unvermögen oder deutet sich ein Fachwechsel an?
Nee, es hat sich schon ein Fachwechsel angedeutet. Und der Witz ist ja auch, es ist ja tatsächlich so, dass ein dramatischer Mezzo singt genauso hoch wie ein Sopran.
Genau.
Im Endeffekt in den Spitzentönen. Manchmal kommen wir sogar höher, weil die Mezzi haben oft längere Stimmen als die Soprane. Aber wir können halt nicht dieses permanent höhere Mittellage, das strengt die Stimme irgendwann an.
Und dann fängt man an zu träumen. Dann denkt man, jetzt werde ich Wagner-Sängerin oder wie funktioniert das?
Nein, dann war ich ein Koloratur-Mezzo und habe Rossini-Partien gesungen und solche Sachen. Und erst als ich dann meine Lehrerin in Bulgarien kennengelernt habe, mit der ich 6 Jahre gearbeitet habe, die sofort meinte, Moment, also deine Stimme ist für Verdi-Requiem, für eine Eboli, für eine Amneris sehr, sehr geeignet. Und das war für mich, oh Gott, was sagt die mir? Das kann gar nicht sein. Aber sie hatte recht.
Und warum, oh Gott?
Ja, das war fern von jeglichem Denken. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich so viel Volumen überhaupt habe.
Und wann kam Wagner in ihr Leben? Also als Sängerin?
Also einmal ganz früh, 2002, habe ich die Marie im Holländer gesungen, im kleinen Theater in Luzern. Und dann kam lange, lange nichts. Und dann ging es hier mit der Grimgerde weiter. Und dann danach die Fricka und Ortrud. Ja, und jetzt stehen noch Venus aus, Kundry und die Waltraute. Und dann habe ich eigentlich die ganzen Großen gemacht, die so in meinem Fachbereich liegen.
Und wenn man dann noch als Fricka auf die Bühne kommt in einem riesen Kostüm oder einem großen Bühnenbild, Sie singen die Fricka auch gerade in Chicago, ne? Und das ist sehr, sehr, sehr megaloman, habe ich den Eindruck.
Das war sehr groß und ich kam auf einem Wagen, also so wie man sich eigentlich einen opernhaften Auftritt wünscht, auf einem Wagen mit Stierkopf kam ich reingefahren auf eine Brücke und das war ein toller Auftritt. Auch passend natürlich für ein Haus mit 4000 Plätzen, denn das bekommt auch der im vierten Rang noch mit.
Vergessen Sie dann am Abend, dass Sie Tanja sind?
Absolut. Also wenn ich eine Rolle singe, bin ich in dem Moment die Figur. Habe ich schon das Gefühl.
Aber das ist ganz schön groß, oder? Also, naja, wie werden Sie dann wieder die Sie eigentlich sind? Das war die Frage.
Das geht schon. Sobald man eigentlich die Bühne verlässt, kommt die eigene Person zurück. Aber ich muss sagen, man behält doch viel von der Figur in sich. Und manchmal kommen Reaktionen hinterher, wo man merkt, oh, im Moment bin ich eigentlich noch am Verdauen. Und ich finde gerade eben diese wirklich schweren Figuren, die dann auch noch irgendwelche Sachen anstellen, die brauchen schon auch so eine richtige Verdauungszeit.
Sie sind in Bayreuth, gell?
Richtig, ja.
Ist das das größte Ziel?
Es war ein unglaubliches Erlebnis. Also ich hätte das nie gedacht, dass es so ein einschneidendes Erlebnis auch sein würde, in diesem Raum zu stehen. Erstmal Sachen zu hören von den Kollegen, das war wirklich eine ganz neue Erfahrung. Man hat irgendwie plötzlich verstanden, wie Wagner den Klang gern hätte. Und dann auf dieser Bühne stehen zu dürfen, natürlich auf der schon, ich weiß nicht, wer alles an berühmten Sängern stand, das ist schon sehr speziell.
Ist Bayreuth so eine Wegmarke in der Biografie? Muss man das haben, wenn man weiterkommen will? Hat das auch eine Katalysatorfunktion oder ist das für Sie einfach nur ein schönes ästhetisches Erlebnis?
Ich denke, dass es schon eine Katalysatorfunktion hat. Also wenn man dort eine Partie gesungen hat, denke ich, dass man sie überall auf der Welt singen darf, sagen wir so.
Also ein Türöffner?
Ja, ein Türöffner.
Und war das auch Ihr größter Wunsch, dort mal zu singen? Also
eigentlich sogar nicht mal unbedingt. Also es kam auch sehr plötzlich. Die Katharina Wagner hat mich in Berlin gehört und dann kam zuerst eine Anfrage für was Kleineres, was leider zeitlich sich überhaupt nicht ausging. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Und dann kam diese Fricka so ganz eigentlich unverhofft.
Ja?
Ja, doch.
Das sind die besten Sachen.
Ja, oder? Das sind die besten Sachen.
Wollen wir ein bisschen Musik hören? Und zwar Fricka aus Gerne. Der Walküre. Das war ein Auszug aus der Walküre, letztes Jahr aufgenommen in Bayreuth. Und Sie haben gesungen, Tanja Ariane Baumgartner, hier HR2 Kultur Doppelkopf. Die Fricka, wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, so leicht ist die Partie nicht, so einfach ist sie nicht zu singen, sagen Sie, aufgrund aber der Lage. Ne?
Richtig, also sie liegt doch sehr, sehr tief gegen ein sehr, sehr großes Orchester. Gerade nach dem ersten Rezitativteil, dieser Ariose-Teil, das ist schon sehr, sehr anstrengend und es geht auch schnell und man hat sehr, sehr viel Text zu transportieren. Also nicht ganz so angenehm.
Haben Sie da auch schlotternde Knie?
In dem Moment, vorher schon, aber in dem Moment, wo ich da bin, wie gesagt, da kommt der ganze Körper ja zum Einsatz. Da hat es fast keinen Platz mehr dann.
Wenn man jetzt mal guckt, Fricka in Bayreuth, in Chicago, man weiß nicht, was noch kommt, aber es ist schon ein Höhepunkt ihrer Karriere, kann man schon sagen, weil die Adressen, die sie sich jetzt austauschen, einfach die besten sind, die man haben kann. Wenn Sie mal zurückblicken auf die Anfänge des Singens, hätten Sie sich das jemals so vorgestellt?
Nie. Also ich kam ja vom Geigenstudium und ich weiß noch genau, ich habe mir dann das Gesangsstudium finanziert, indem ich eine Musikschulstelle hatte, irgendwo im Breisgau. Und ich dachte, okay, ich mache mein Lehrdiplom als Sängerin und zur Not kann ich an der Musikschule Gesang und Geige unterrichten.
Aber eigentlich wollten Sie Geigerin werden?
Ursprünglich hatte ich Geige studiert, dann bemerkt, irgendwas fehlt mir mit dieser Geige. Und dann kam so langsam, ich fing an Gesangsstunden zu nehmen und ich habe gemerkt, das liegt mir irgendwie besser. Aber es war schon ein Risiko. Ich meine, ich habe Mendelssohn-Violinkonzert, ich habe Tschaikowski-Violinkonzert gespielt. Ich hätte sicher eine Stelle in einem B-Orchester irgendwo bekommen.
Aber Sie waren nicht zufrieden?
Nein, es war einfach nicht mein Ausdrucksmittel. Es war, irgendwas hat mir gefehlt, so schön ich und so gern ich auch Geigenmusik jetzt höre. Aber ich hatte immer das Gefühl, dieses Stück wunderbares Holz stört mich einfach am Ausdruck.
Aber es ist sehr wagemutig, dann zu sagen, ich werde Sängerin, weil das wunderbare Stück Holz gibt einem immerhin die Möglichkeit, in einem Orchester zu spielen. Und die Stimme, ja, sie gibt einem die Möglichkeit, in einem Chor zu singen, aber es ist doch wagemutiger, oder?
Es war wagemutig, absolut. Ja, wie gesagt, es war mein Backup-Plan, war, zur Not werde ich unterrichten. Und alles andere, was kommt, ist Plus.
Und wie schnell hat sich das dann entwickelt?
Eigentlich gar nicht so schnell. Also es war zuerst der Sopran und dann habe ich sehr viel Konzerte gesungen, habe dann eigentlich nie einen Opernjob bekommen, weil es irgendwie war, habe ich nie ins Raster gepasst. Also so, irgendwie war ich zu groß für die lyrischen Sopransachen. Und erst dann mit Mezzo fing es eigentlich an.
Haben Sie gehadert, als man Sie nicht gleich von der Stelle weg engagiert hat?
Gut, ich dachte dann immer, ich bin schuld, ich muss noch was lernen, es ist einfach noch nicht gut genug und habe einfach weitergearbeitet.
Die Stimme ausbilden ist eigentlich auch immer ein bisschen Persönlichkeitsbildung, weil ja. Wenn man unsicher ist, wenn man nicht gut stehen kann, es fängt schon mit dem sicheren Stand eigentlich an, dann kann man nicht richtig atmen, wenn man unruhig ist. Das heißt, an der Stimme zu arbeiten, ist eigentlich auch immer Seelenarbeit, noch viel, viel mehr als eine andere Instrumentenarbeit. Haben Sie das auch so wahrgenommen, also dass Sie sich auch Lehrer gesucht haben, die quasi ein bisschen auch Ihre Persönlichkeit dann noch geformt haben?
Das war mir immer bewusst, dass es manche Sachen bei der Stimme gab es einfach, wo ich gemerkt habe, jetzt muss sich die Persönlichkeit erstmal entwickeln, dass die Stimme das auch technisch macht. Aber auch umgekehrt. Also wenn dann die Stimme was technisch kapiert hat, ging dann auch der Teil der Persönlichkeit weiter.
Die Frage war, klang so ein bisschen indiskret. Man kann ja auch anders einen Lehrer auswählen, dass man sich nämlich genau die Lehrerin sucht, deren Stimme man für ideal hält oder in die man sich eigentlich rein verliebt hat stimmlich. Mir ist das aufgefallen, als Sie mir ein bisschen Musik vorgeschlagen haben von einer Ihrer Lehrerin, dachte ich, ups, das klingt aber sehr nach Ihnen, dass man quasi sich ein bisschen überidentifiziert auch mit den Stimmen der Lehrer. Und Sie sagen auch sehr, sehr bewusst von dem Londoner Lehrer, er ist ein Coach. Mhm. Ja, das umschließt auch viel, viel mehr als nur ein Training der Stimme.
Ja, ich meine, ich weiß, welche Lehrerin Sie meinen. Wir denken beide an die Alexandrina Milchewa. Und klar, sie war natürlich ein dramatischer Mezzo und sie hat mich immer fast also als ihre Tochter auch gesehen. Und ich habe ziemlich das ähnliche Repertoire auch gesungen oder singe. Und da nimmt man sicher auch viel ab, klar. Manchmal auch imitiert man was, auf jeden Fall. Aber ich denke, gerade früher haben die Leute ja nur so gelernt, durch Imitation.
Durch Imitation? Ja. Ich hatte Sie ganz am Anfang gefragt, ob Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit singen können oder ob Sie einen Schalter umlegen müssen. Im Prinzip müssen Sie ja so konditioniert sein, dass Sie, wir haben auch die Amme gehört, Sie müssen auf den Punkt einen Ton bringen und der muss sofort sitzen. Sie haben keine zweite Chance. Wie konditioniert man das?
Also vor einer Vorstellung, also bei großen Partien wirklich einfach schweigen. Wenig reden, bloß nicht telefonieren, ganz schlimm irgendwie. Und 1 bis 2 Tage ruhig sein. Das ist auf jeden Fall was der Stimme gut tut. Viel Wasser trinken, nicht zu scharf essen, nicht zu spät essen. Kein Alkohol, nicht zu viel Kaffee. Aber da gibt's ganz verschiedene Ansätze, das bin jetzt ich.
Und behandeln Sie Ihre Stimme wie was ganz Kostbares, was Sie am liebsten versichern wollten?
Es ist manchmal fast wie so eine andere Person, die noch in meinem Hals lebt und die wirklich mir auch sagt, so, wenn ich irgendwie in einem guten Kontakt mit ihr bin, dann habe ich das Gefühl, dass sie mir jetzt genau sagt, was ich jetzt auch tun sollte, dass es ihr gut geht. Klingt komisch, aber ich kann es nur so sagen, wie ich es empfinde.
Merken Sie das morgens schon? Treten Sie dann schon in Kontakt mit Ihrer Stimme oder testen Sie die?
Oh ja, ja, ja. Ich denke, meine Nachbarn, oh Gott, wenn die mich hören, da gibt es dann solche Juchzer und komische Laute, die dann irgendwie, ja, sowas.
Und lieben Sie die Stimme, Ihre eigene Stimme?
Ja, doch.
Echt?
Ja.
Aber Sie hören nicht Ihre Aufnahmen an?
Doch, ich höre sie schon, aber dieses, wenn es dann auf CD ist, dann finde ich halt immer, ja, dann kann ich nichts mehr ändern.
Wir hören ein bisschen Musik und zwar von Ihrer Lehrerin, von der ich gesagt habe, dass sie doch sehr, sehr nach Ihnen klingt. Das war der Schluss der Bohème von Leon Cavallo. Die Musetta war hier zu hören und zwar Ihre Lehrerin hat gesungen nämlich.
Genau, das war Alexandrina Milchewa, meine langjährige Lehrerin. Und die hat eben diese Musetta in der Leon Cavallo Bohème gesungen, die da ein Mezzo sein darf. Und ich habe das dann irgendwann auch in Luzern gemacht.
Und die Stimme, das hört man ganz eindeutig, die ähnelt ihrer sehr. Also da war anscheinend die Wahl der Lehrerin auch so ein bisschen an der Stimme orientiert.
Lustigerweise, das war wohl sehr intuitiv, aber es waren 2 Bulgarinnen bei mir im Ensemble in Luzern und die eine fand ich, die sang sehr gut und dann habe ich sie einfach gefragt, mit wem sie studiert und dann meint sie eben mit Alexandrina Milchewa und die war da zu dem Zeitpunkt gerade in Paris und dann dachte ich, naja, fahr mal hin und nimm mal eine Probestunde und so kam das.
Wir haben ganz wenige Stationen Ihrer Karriere abgeklopft im Moment und haben gerade mal so eine gewisse Bestandsaufnahme gemacht, was jetzt gerade anliegt. Was kommt denn als nächstes? Die Kundry, haben Sie gesagt, die liegt Ihnen wirklich am Herzen.
Ne? Ja, die Kundry kommt als nächstes. Das wird der nächste große Meilenstein, denke ich. Dann geht's zurück nach Frankfurt und da kommt ein Rheingold und da mache ich ausnahmsweise auch mal die Erda.
Wow.
Das war eine meiner großen Vorsingarien, die auch, glaube ich, immer sehr gut ankam. Und ich freue mich drauf.
Ist Wagner jetzt der Weg, den Sie gehen wollen, also den Sie auch ganz bewusst einschlagen, oder wonach entscheiden Sie, was als nächstes kommt?
Also klar, als natürlich mit einem deutschen Namen wird einem auch sehr viel Wagner angeboten, das muss man mal dazu sagen, und Strauss. Aber also jetzt bin ich auch bereit und reif dafür.
Sie wollen?
Ja.
Fühlen Sie sich in Frankfurt zu Hause an der Oper?
Ja, sehr.
Glauben Sie, dass die Oper und gerade auch Bernd Löbe der Wegbereiter waren für diese Karriere?
Ich denke schon. Also ich finde halt das Tolle an diesem Ensemble oder auch an der Zusammenarbeit war oder ist immer noch, dass wir eben diese Bandbreite hatten und dass er auch mal irgendwie so outside the box gefragt hat, könntest du dir vorstellen, das oder das zu machen? Und ich bin persönlich der Ansicht, dass man sich so einfach sehr gut entwickeln kann und nicht zu früh auf eine Schiene geht, die dann natürlich auch gewisse Risiken birgt, wenn man immer nur in einer Linie läuft.
Ist es auch gut, so eine Homebase zu haben?
Ich finde es schön, ja. Ich finde es schön, wenn man weiß, da gibt es ein Ensemble, da gibt es die und die Leute, die mich kennen, die mir auch mal was Kritisches sagen können. Da gibt es die Kollegen, da weiß ich genau, wenn ich mit denen eine Probe habe, das funktioniert einfach sofort. Während natürlich im Stagione-Betrieb, da muss man die Leute erst kennenlernen, kann toll sein, kann auch mal total schief gehen.
Ist das eher ein Haifischbecken dann?
Es geht. Also ich muss sagen, bei Wagner ist die Kollegialität eigentlich immer sehr groß, weil jeder weiß, wir haben so schwere Partien am Abend durchzustehen. Da gibt's nicht sehr viel Zeit für irgendwelche Grabenkämpfe.
Tanja Ariane Baumgartner, vielen Dank. Und die Musik, die wir jetzt zum Schluss hören, Lorena McKinnitt, ist das eine Musik, bei der Sie ein bisschen runterkommen?
Ja, das ist so eine Sehnsuchtsmusik, die mich einfach, ja, wo man so die Seele baumeln lassen kann.
I wish I was in Carrickfergus only for nights in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean only for nights in Ballygrand. But the sea is wide and I can't get over, and neither have I wings to fly.